NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt der Sendung schauen wir nach Hannover. Dort befasste sich ein internationales Fraunhofer-Seminar mit dem Stand der Atemwegforschung und den besten Therapiemöglichkeiten bei unterschiedlichen Arten von Lungenerkrankungen. Neuartige Wirkstoffe gegen Infektionen und die personalisierte Tumorbehandlung sind mit großen Hoffnungen bei den Patienten verbunden. Weitere Themen: Göttinger Forscher messen erstmals die Entfernungen und Eigenschaften von 1600 sehr lichtschwachen Galaxien. Und die erfolgreiche Adipositas-Prävention fängt am Esstisch der Familie an. In unserer neuen Reihe Ausgefragt geht es um Professor Michael Suda, Forstwirt und Inhaber des Lehrstuhls für Wald- und Umweltpolitik an der LMU München. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. 22 Jahre nach der Geburt des Klonschafs Dolly haben chinesische Wissenschaftler zwei Javaner-Affen erfolgreich geklont. Bisher waren Forscher mit der Methode an Affen immer gescheitert. Das Team am Institut für Neurowissenschaften der staatlichen chinesischen Akademie der Wissenschaften in Shanghai hat ein erweitertes Verfahren angewendet. Ich habe Professor Rüdiger Beer, Leiter der Abteilung Degenerative Erkrankungen am Deutschen Primatenzentrum, dem Leibniz-Institut für Primatenforschung in Göttingen, gefragt, wo genau der technisch-methodische Fortschritt im Unterschied zum Klonschaf Dolly liegt.
Der technisch-methodische Fortschritt ist eben, dass es hier jetzt erstmals gelungen ist, nicht ein Schaf wie bei Dolly zu klonen oder eine Maus oder ein Pferd, sondern tatsächlich einen Affen. Das ist bisher nicht gelungen. Und da muss man vielleicht etwas weiter ausholen, um das zu verstehen, was der Hintergrund ist. Wenn ein Embryo entsteht, hat er eine Erbinformation, die die Bauanleitung enthält für alle Organe, alle Zellen des erwachsenen Körpers. Und dann entwickelt sich dieser Embryo zum Beispiel zu Leberzellen, Herzzellen, Gehirnzellen, Nervenzellen. Und die Natur ist nun sehr rationell. Jede einzelne Zelle nutzt letztendlich nur die Erbinformation, die sie selber braucht. Eine Leberzelle braucht zum Beispiel nicht die Erbinformation, die eine Herzzelle oder eine Nervenzelle braucht. Und die Leberzelle stellt diese Erbinformation, die Herz- oder Hirnzelle benötigt, dann ruhig, sodass die in der Leberzelle nicht mehr aktiv ist. Umgekehrt machen das alle anderen Zelltypen auch. Beim Klonen ist es dann ja so, dass man einen Zellkern nimmt aus einem Tier, was verschiedene Zelltypen hat. Und dementsprechend hat auch dieser Zellkern, den man dann nimmt und in die Eizelle zurücktransferiert, viele Informationen stillgelegt. Wenn jetzt aber aus einer geklonten Eizelle wieder ein vollständiger Organismus entstehen soll, müssen wieder alle Informationen für den gesamten Bauplan des Organismus verfügbar werden. Diese Verfügbarmachung, das ist eigentlich der Hauptpunkt beim Klonen, die sogenannte Reprogrammieren der Erbinformation. Das ist in anderen Spezies eben früher gelungen und das ist jetzt das erste Mal gelungen, dass man eben diese gesamte stillgelegte Erbinformation wieder reaktivieren konnte, sodass sich neue Individuen entwickeln konnten, die dann lebensfähig waren nach der Geburt.
Die chinesischen Kollegen sollen ja nach der Injektion des Erbmaterials in die Eizelle spezielle Hilfsstoffe für die weitere Entwicklung hinzugegeben haben. Worum handelt es sich dabei?
Das sind genau eigentlich die Fortschritte, die Substanzen, dass die dazu beitragen, dass die Erbinformation hinterher wieder verfügbar wird. Das sind Stoffe, die sogenannte epigenetische Markierungen verändern. Man muss sich vorstellen, die Erbsubstanz, das ist ja dieser ganz lange DNA-Faden, der liegt nicht einfach so frei in der Zelle vor, sondern ist mit Eiweißstoffen, Proteinen assoziiert, die der Erbsubstanz Struktur geben und die auch die Zugänglichkeit der Erbsubstanz regulieren. Es gibt eben solche epigenetischen Markierungen, die bestimmte Bereiche der Erbsubstanz stilllegen. Und hier ist es eben durch die Zugabe dieser Substanzen gelungen, das zu regulieren, dass diese Stilllegung wieder rückgängig gemacht worden ist.
Die chinesischen Forscher haben nicht die Absicht, dieses Verfahren auch auf den Menschen zu übertragen. Das wird ja auch aus ethischen Gründen weltweit abgelehnt. Wäre es denn theoretisch möglich, auch einen Menschen zu klonen?
Theoretisch, ich betone theoretisch, kann ich das nicht ausschließen. Aber sicher sagen, ob das Verfahren auf den Menschen übertragbar ist, kann ich nicht. Aber ich sehe jetzt keine prinzipiellen technischen, biologischen Hürden.
Welchen Nutzen bringen jetzt die Erkenntnisse aus China für die Erforschung von genetischen und epigenetischen Erkrankungen, zum Beispiel im Gehirn des Primaten. Und lassen sich diese Erkenntnisse dann auch auf das Gehirn des Menschen übertragen?
Zum einen muss man sagen, dass sich das Gehirn des Menschen und das des Affen natürlich schon unterscheiden, deutlich unterscheiden. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das menschliche Gehirn, das Gehirn des Primaten doch auch wiederum viele Ähnlichkeiten aufweisen, die beim Vergleich des menschlichen Gehirns mit dem Gehirn anderer Tiere nicht da sind. Deshalb ist es im Prinzip schon sinnvoll, für manche Aspekte der Hirnforschung auch Primaten zu verwenden. Das ist meine Sichtweise, wenn es um den Nutzen für Patienten möglicherweise geht. Es ist so, dass die gesamte Erbinformation nicht, wie ich zum Beispiel früher in der Schule gelernt habe, wirklich total konstant ist und ganz, ganz ähnlich zwischen Individuen oder zwischen unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Personen. Es gibt da Hunderttausende von Unterschieden. Wenn man jetzt Ihr Genom mit meinem vergleichen würde, gäbe es da Hunderttausende Stellen, die nicht identisch wären. Das können einzelne Bausteine sein, das können ganz große Bereiche sein der Erbinformationen, die bei der einen Person fehlen, bei der anderen vorhanden sind. Und diese ganzen Unterschiede, die haben durchaus Einfluss darauf, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich verschiedene Erkrankungen zum Beispiel bekomme. Und diese Unterschiede sind natürlich nicht nur zwischen unterschiedlichen Menschen da, sondern auch zwischen unterschiedlichen Affenindividuen. Und da diese Unterschiede eben einen großen Einfluss darauf ausüben, ob ich zum Beispiel Alzheimer bekomme, ob ich fettleibig werde, ob ich eine Laktoseintoleranz habe etc., gibt es eben auch hier das Problem, dass wenn ich nicht geklonte Tiere sind, der Erbgleich, wenn ich nicht geklonte Tiere habe, können die von ihrer genetischen Ausstattung her sich völlig unterschiedlich entwickeln. Wenn ich vor diesem Hintergrund dieser, ich sag mal, genetischen Unsicherheit irgendein einzelnes Gen mir anschaue, kann ich nie genau sagen, ob der Effekt, den ich in einem Tier zum Beispiel beobachte, auf der Veränderung dieses einen Gens beruht oder möglicherweise auf dem gesamten Hintergrundrauschen durch die sowieso vorhandenen Unterschiede im Genom. Wenn ich jetzt Tiere klone, habe ich dieses ganze Hintergrundrauschen nicht mehr. Die Tiere sind wirklich bis auf die Base normalerweise dann erbgleich. Und wenn ich vor diesem nicht vorhandenen Hintergrundrauschen dann ein einzelnes Gen mir anschaue, zum Beispiel die Funktionsweise eines Gens, kriege ich viel sauberere Signale, technisch gesprochen, als wenn ich ein Gen mir anschaue vor einem großen Hintergrund vieler Störgeräusche. Und wenn sich diese Methode des Klonens der Affen jetzt reproduzieren lässt und tatsächlich in breiterer Front anwenden ließe, könnte man eben sehr spezifische Untersuchungen mit sehr, sehr großer Aussagekraft machen.
Und das hieße dann auch möglicherweise später Medikamente zu entwickeln, die Menschen helfen können.
Da könnte man in solchen geklonten Tieren theoretisch sehr spezifisch auch in relativ kleinen Tiergruppen Medikamente testen, entwickeln und bekäme eben auch mit einer kleinen Tiergruppe ein aussagekräftiges Ergebnis am Ende.
Und gab es im Bereich der Stammzellforschung immer wieder Fälschungsskandale bei früheren Klonversuchen? Wie vorsichtig müssen wir diesmal sein, wenn es um die Ergebnisse aus Shanghai geht?
Wissenschaft lebt grundsätzlich von der Reproduzierbarkeit der Daten. Bezüglich der Publikation jetzt aus Shanghai über die geklonten Affen liegen mir keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass das irgendwie gefälscht sein könnte. Aber man muss wegen einiger Fälschungsskandale, die es ja in den vergangenen Jahren durchaus gab, natürlich vorsichtig sein und, wie ich eingangs schon sagte, schauen, ob sich das Ganze reproduzieren lässt.
Geklonte Tiere leiden in der ersten Generation oftmals an Erkrankungen. Wie gesund sind denn diese beiden überlebenden Affenjungen jetzt tatsächlich?
Das kann ich so natürlich jetzt nicht sagen, weil ich die nicht gesehen habe. Es wird berichtet, dass sie sich normal verhalten, diese Tiere, sofern handaufgezogene Tiere sich normal verhalten können. Sie sind ja in einem Brutkasten, wie man sehen konnte. Sie sollen normale Saugreflexe haben. Ist ein Hinweis darauf, dass sie neurologisch, zumindest in Bezug auf dieses Merkmal, intakt sein könnten oder intakt sind. Aber es ist natürlich ganz wichtig zu bedenken, dass die Tiere noch im Säuglingsalter sind. Und Makaken werden auch durchaus 20, 25 Jahre alt. Und was dann im Laufe des Lebens dieser Tiere, wenn sie dann so alt werden, mit ihnen noch passiert, das muss man einfach abwarten. Ob sie vielleicht auch verfrüht Alterserkrankungen zum Beispiel zeigen.
Soweit Professor Rüdiger Beer, Leiter der Abteilung Degenerative Erkrankungen am Deutschen Primatenzentrum, dem Leibniz-Institut für Primatenforschung in Göttingen.
but shall I keep him? Twill come the day when I'll be weeping, but how can I love him any less? This little babe upon my breast, you can take my body, you can take.
Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. Unter der global zunehmenden Luftverschmutzung leiden Millionen Menschen und Atemwegerkrankungen nehmen entsprechend zu. Eigentlich müssten die Emissionen von Schadstoffen schnell gesenkt werden, denn für die meisten Gesundheitssysteme sind unsere Behandlungsmöglichkeiten unbezahlbar. Auch die sogenannte Raucherlunge bleibt vorerst ein unlösbares Problem. Beim Kampf gegen den Krebs ist die Immuntherapie ein noch recht neuer Ansatz. Doch nicht alle Patienten sprechen positiv auf das Verfahren an. Züricher Wissenschaftlern ist es jetzt gelungen, den Erfolg einer solchen Krebsbehandlung vorherzusagen. Dietrich Karl Meurer.
Die Immuntherapie gilt als Durchbruch in der Bekämpfung von Krebs. Sie nutzt gezielt das Immunsystem, das regelmäßig alle Gewebe im Körper auf Krankheitserreger und Störungen hin untersucht. Mithilfe spezieller Medikamente können die Immunzellen so aktiviert werden, dass sie die Krebszellen als Fremdkörper erfassen und eliminieren, so als ob sie ein Virus oder ein Bakterium wären. Lungenkrebs kann auf diese Weise bekämpft werden, ebenso Melanome, also schwarzer Hautkrebs. Allerdings, wie auch die Chemotherapie, hat die Immuntherapie Nebenwirkungen, erklärt Burkhard Becher vom Institut für experimentelle Immunologie an der Universität Zürich.
Ein großes Problem bei der Immuntherapie ist natürlich, wenn man den Körper dazu überredet, Krebszellen anzugreifen. Da muss man verstehen, dass Krebszellen halt nicht so richtig fremd sind, sondern eigentlich körpereigenes Gewebe darstellen mit einer bestimmten Mutation, die so ein bisschen anders sind, aber nicht so feste anders sind. Und das bisschen anders machen wir uns zunutze, um das Immunsystem auf den Krebs aufmerksam zu machen. Gleichzeitig die Nebenwirkung aber auch, dass das Immunsystem natürlich überreagiert und es kommt zu ganz erheblichen Nebenwirkungen bei den Patienten, angefangen von Hautausschlägen, chronischen Juckreiz, Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Müdigkeit etc.
Hinzu kommt, dass etwa die Hälfte der Krebskranken nicht auf die Immuntherapie anspricht. Die Nebenwirkungen treten aber auch bei einer erfolglosen Behandlung auf. Burkhard Becher von der Universität Zürich und Kollegen des Universitätsspitals Zürich wollten herausfinden, warum die Therapie bei den einen Patienten den gewünschten Effekt hat und bei anderen nicht.
Unsere Vermutung war, dass die Patienten, die besser reagieren, bereits eine leichte, kleine, wenn etwas schwächelnde Immunantwort gegen den Krebs haben, der dann durch die Immuntherapie verstärkt wird und dann funktioniert. Und dass die Patienten, bei denen es nicht funktioniert, die Immunantwort zu sehr schwächelt oder gar nicht da ist.
Mit einem Massenzytometer hat das Forscherteam Blutproben unterschiedlich reagierender Krebspatienten analysiert. Jeweils vor einer Immuntherapie und 12 Wochen danach untersuchten sie jede Zelle einzeln auf bis zu 50 verschiedene Eiweiße. Die Züricher Wissenschaftler hofften, ein Muster zu finden. Und in der Tat konnte ein Biomarker identifiziert werden.
Am Ende waren es eine Art von weißer Blutzelle, also eine Leukozyt mit dem Namen Monozyt. Und das ist im Wesentlichen eine unreife Fresszelle.
Aus dem Auftreten dieser Fresszellen leiten die Wissenschaftler einen Schluss ab.
Wenn die unreifen Fresszellen in größerer Anzahl vorhanden sind, dann ist das für uns heute ein Indiz dafür, dass bereits eine leichte Immunantwort gegen den Krebs stattfindet. Und wenn wir das vorher erkennen können, können diese Patienten, die eine höhere Anzahl an diesen Fresszellen haben, auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auf die Immuntherapie anspringen.
Die Nachricht klingt gut für die Patienten mit einer erhöhten Anzahl dieser Fresszellen. Doch auch für die übrigen Krebspatienten sei die Entdeckung eine gute Nachricht, meint Immunologe Burkhard Becher.
Wenn wir Patienten, bei denen wir wissen, dass sie wahrscheinlich auf diese Immuntherapie nicht anspringen, von vornherein anders behandeln können, dann verlieren die nicht die Zeit, haben nicht die Nebenwirkungen, haben nicht die großen Kosten, sondern können direkt andere Therapieformen verwenden. Und es gibt verschiedene Alternativen und in Zukunft auch weitere Kombinationspräparate, bei denen wir glauben, dass wir diesen Patienten tatsächlich helfen können. Und das versuchen wir auch gerade herauszufinden. Also es ist dann keinesfalls so, dass die Patienten, die dann nicht mit dieser Immuntherapie behandelt werden würden, automatisch durchfallen und dass man dann denen gar nichts geben würde.
Das Analyseverfahren zum Herausfinden der Biomarker ist zuverlässig, aber noch sehr aufwendig und auch teuer. Nicht absehbar ist bislang auch, wie wichtig dieser Aspekt bei Therapieentscheidungen in der Zukunft sein wird. Dazu brauche es die Untersuchung vieler Hunderter oder Tausender Patienten. Da stehe man erst noch am Anfang. Dennoch sind die Züricher Forscher bereits dabei, einen Test zu entwickeln, der standardmäßig in allen Kliniken angewendet werden kann. Er könnte einem grundlegend neuen Therapieansatz die Tür öffnen, so Burkhard Becher.
Es geht hier um Präzisionstherapie oder personalisierte Therapie. Heute gehen wir in die Klinik und haben eine Krankheit und dann werden alle gleich behandelt. Und das kann nicht die Zukunft sein. In Zukunft müssen wir es so machen, dass wir es anpassen für jeden Patienten, eine mehr oder weniger maßgeschneiderte Therapie. Und die Methode, die wir angewendet haben, ist genau dafür prädestiniert. Das ist genau das, was man braucht, um Präzisionsmedizin machen zu können oder personalisierte Medizin. Und ich glaube, dass das der wichtigste Aspekt ist, den wir hier herausgefunden haben.
Die Züricher Wissenschaftler hoffen, auf Grundlage der Biomarker neue Therapieformen zu entwickeln. Vorstellbar sei auch, dass dieser Ansatz nicht nur zur Behandlung von Krebs angewendet werden kann, sondern auch bei der Therapie von chronisch entzündlichen Erkrankungen.
Das war ein Beitrag von Dietrich Karl Meurer.
Julie, oh Julie, won't you run? 'Cause I see down yonder the soldiers have come. Julie, oh Julie, can't you see? Them devils have come to take you far from me. Mistress, oh mistress, I won't run, 'cause I see down yonder the soldiers have come. Mistress, oh mistress, I do see, and I'll stay right here till they come for me.
Tuberkulose und Asthma sind weltweit bekannte und gefürchtete Lungenkrankheiten. Aber weitaus gefährlicher ist eine ganz andere Lungenerkrankung, die sogenannte COPD. Das Kürzel steht für chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Diese Krankheit ist bisher nicht heilbar, sie führt unweigerlich zum Tod. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist sie die dritthäufigste Todesursache weltweit. Wirksame Medikamente gibt es bisher nicht. Jetzt aber haben deutsche Wissenschaftler in Bochum einen Wirkstoff entdeckt, mit dem die Krankheit in Zukunft womöglich therapiert werden kann. Einzelheiten von Daniela Remus.
Rauchen, Umweltverschmutzung und offenes Feuer in Innenräumen, das sind die Hauptursachen für COPD. Diese Lungenkrankheit ist weltweit auf dem Vormarsch. Innerhalb von 10 Jahren ist die Anzahl der dadurch verursachten Todesfälle um 1/4 angestiegen. Und diese Entwicklung wird sich noch weiter beschleunigen, sagen Experten. Denn bisher gibt es kein Medikament, das wirklich hilft, erklärt der Mediziner Hans Klose, Leiter der Sektion Pneumologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Der aktuelle Therapieansatz der COPD-Therapie ist ein Atemwegserweiterungsansatz. Wir behandeln nicht die Entzündung oder nur marginal. Wir versuchen die Atemwege meist durch Sprays, durch Inhalativa weitzustellen auf verschiedene Wege. Wir greifen also eigentlich nicht den Kern des Problems an, sondern die Folgen versuchen wir zu mindern. Und das erreichen wir auch, mehr schlecht als recht.
Bei der COPD entzünden sich die Atemwege. Und zwar so sehr, dass sie dadurch letztendlich zerstört werden. Die Menschen, die daran erkranken, leiden unter Atemnot, weil die Lunge den Organismus nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgen kann, erklärt der Mikrobiologe Jürgen Knobloch vom Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum.
Und das Problem ist, was einmal zerstört ist, bleibt zerstört, ist halt nicht umkehrbar. Das ist ein Problem. Und das andere ist, dass sich diese Entzündung über die Zeit manifestiert. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in frühen Jahren anfangen zu rauchen, können Sie den Grundstein für die COPD-Erkrankung, die dann im Alter auftritt, die Sie im Alter mitbekommen, legen Sie den Grundstein praktisch in frühen Jahren des Zigarettenrauchens möglicherweise schon.
Das größte Problem aber, das die Wissenschaftler mit der Krankheit haben, ist die Tatsache, dass sie sie nicht in den Griff bekommen, sagt der Hamburger Lungenfacharzt Hans Klose.
Deswegen ist einer der großen Forschungsschwerpunkte in verschiedenen Gruppen weltweit, herauszufinden, an welchen Punkten der Entzündungskaskade können wir eingreifen. So eingreifen, dass wir die Wurzel des Übels packen und damit dann zu einer tatsächlich signifikanten Aufhalten dieser Erkrankung kommen. Da sind wir sehr weit weg. Also die Notwendigkeit, etwas zu entwickeln, ist extrem hoch. Der Druck ist extrem hoch und wir sind da weit weg von Euphorie im Moment.
Bisher ist es nicht gelungen, ein Medikament zu entwickeln, das die Entzündungsprozesse in den Atemwegen aufhalten oder sogar stoppen kann. Alle herkömmlichen antientzündlichen Medikamente, die zum Beispiel gegen Krankheiten wie Asthma wirken, versagen bei COPD, beschreibt Jürgen Knobloch.
Also bei COPD sind halt andere Zelltypen, andere Entzündungszellen beteiligt und andere Regulatoren, andere Schalter. Also man kann sich das so vorstellen, dass eben bei der COPD und bei anderen entzündlichen Erkrankungen verschiedene Schalter, also sogenannte Enzyme, angeschaltet werden, die diese Entzündungsprozesse regulieren und überhaupt aufrechterhalten. Und das sind halt, wie gesagt, bei verschiedenen Erkrankungen verschiedene Schalter. Und mit Steroiden kann man die halt bei der einen Erkrankung ausschalten und bei der anderen Erkrankung eben nicht, weil es eben andere Schalter sind, die zu bedienen sind, wo die Steroide aber nicht rankommen.
Steroide, die beispielsweise in Cortison enthalten sind, gelten als erprobter Wirkstoff gegen Entzündungen. Bei der COPD aber können sie kaum etwas bewirken. Deshalb hat der Mikrobiologe Jürgen Knobloch mit seinem Team jetzt etwas anderes ausprobiert. Zuständig für die Entzündungen sind nämlich bestimmte Enzyme in den Zellen, die sogenannten Proteinkinasen. Ihre Aufgabe ist es, Entzündungsprozesse zu regulieren. Aber bei der COPD sind sie völlig außer Kontrolle geraten. Sie hemmen die Entzündung nicht, sondern verstärken sie. Dieser Prozess soll mit dem neuen Wirkstoff verhindert werden, sagt der Bochumer Wissenschaftler Jürgen Knobloch.
Was wir jetzt hier haben, ist der Ansatz eben sogenannte Proteinkinasen, halt eine bestimmte Gruppe von Enzymen, von Eiweißen, die Entzündung regulieren, die das auch in der COPD eben machen. Und diese sogenannten Narrow-Spectrum-Kinase-Inhibitors, die wir hier getestet haben, schalten halt bestimmte Proteinkinasen eben aus, die eben für die COPD-Entzündung relevant sind.
Narrow-Spectrum-Kinase-Inhibitors, kurz NSKI, heißt der neue Wirkstoff, der die Entzündungsprozesse hemmen soll. Im Labor hat dieser Hemmstoff seine Aufgabe bereits effektiv erfüllt. Dort hat er die Proteinkinasen ausgeschaltet, die die Entzündung vorantreiben. Auch Hans Klose vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg hält diesen Forschungsansatz für vielversprechend.
Tatsächlich ist Entzündung noch lange nicht gleich Entzündung. Und auch die Veröffentlichung jetzt, ja, ein Zellmodell zeigt, wie komplex das ist und wie viele Versuche diese Proteinkinasen, die tatsächlich im Moment auch im Fokus von ganz vielen Erkrankungen stehen. Das ist also, ich würde mal so salopp, wie ich bin, formulieren, fast alle Pharmafirmen versuchen auf fast alle Erkrankungen heutzutage, vom Krebs bis zur Entzündung, Kinase-Inhibitoren drauf zu schütten. Und in vielen Fällen funktioniert es ganz gut.
Aber die Bochumer Wissenschaftler haben die von ihnen entwickelten Entzündungshemmstoffe noch nicht am Menschen getestet, sondern bisher nur im Labor.
Wir sind ja in präklinischen Modellen und was wir halt gemacht haben, ist, dass wir bestimmte Zellkulturen anlegen, also aus Patientenmaterial gewonnen haben. Und zwar von COPD-Patienten, wo wir eben zeigen können, dass diese sogenannten Narrow-Spectrum-Kinase-Inhibitors bessere antientzündliche Wirkung haben, vor allen Dingen schon mal als Steroide, die ja nicht wirken. Das ist das Erste, was man zeigen muss. Und auch als andere Substanzen, die gerade in der präklinischen oder klinischen Entwicklung sind und denen ein gewisses Potenzial schon zugeschrieben wird. Und unsere Narrow-Spectrum-Kinase-Inhibitors sind einfach besser.
Im Reagenzglas hat das Ganze bereits funktioniert. Aber von dort aus ist es noch ein mehrjähriger Prozess, bis aus dem neuen Wirkstoff ein Medikament werden kann, das dann die COPD heilt.
Daniela Remus über Aussichten, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung zu heilen.
Come round by my side and I'll sing you a song. I'll sing it so softly, it'll do no one wrong. On Birmingham Sunday, the blood ran like a wine. And the choirs kept singing of freedom. That cold autumn morning, no eye saw the sun. And Addie Mae Collins, her number was one. At an old Baptist church, there was no need.
Das Fraunhofer-Institut für Toxikologie und experimentelle Medizin, ITEM, mit Standorten in Hannover und Braunschweig, ist eines von rund 70 Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, der größten Organisation für anwendungsorientierte Forschung in Europa. Ziele der Auftragsforschung am Fraunhofer-ITEM sind es, den Menschen in unserer industrialisierten Welt vor gesundheitlicher Gefährdung zu schützen und an der Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze mitzuwirken. Der Schwerpunkt auf der Atemwegsforschung umfasst drei Geschäftsfelder: die Arzneimittelentwicklung, die Chemikalienbewertung sowie die translationale Medizintechnik. Zusätzlich erforscht eine Projektgruppe in Regensburg die personalisierte Tumortherapie. Kürzlich war das Institut Gastgeber des 17. Translationalen Fraunhofer-Seminars zur Atemwegforschung, wo es um unterschiedliche Arten von Lungenerkrankungen ging. Professor Armin Braun ist der Bereichsleiter Präklinische Pharmakologie. Ich habe ihn zunächst nach dem neuen deutsch-australischen Projekt iCare gefragt, das neuartige Wirkstoffe als Antiinfektiva entwickeln soll.
Das neue Projekt iCare dient dazu, eine Plattform zu schaffen, in der neue antiinfektive Therapien von der Idee bis hin zur klinischen Prüfung entwickelt werden können. Das ist von besonderer Bedeutung, da viele Pharmafirmen sich aus diesem Feld zurückgezogen haben, da es eigentlich nicht wirklich lohnenswert ist, ein neues Antibiotikum zum Beispiel auf den Weg zu bringen, da es dann oft als Reserveantibiotikum im Kühlschrank verbleibt und gar nicht verkauft werden kann, sondern nur für Notfälle vorbehalten bleibt. Und das ist natürlich für eine Pharmafirma kein lohnendes Geschäftsmodell.
Laufen wir denn Gefahr, dass wir eines Tages aufgrund der Probleme beim Annehmen der Antibiotika gar kein Mittel mehr finden werden?
Ja, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir heute schon sehr stark sehen. Es gibt immer mehr Keime, und das sind nicht nur Bakterien, sondern auch Viren und Pilze, die gegen die gängigen Antibiotika oder antiviralen Strategien immun werden. Damit gibt es keine vernünftige Behandlungsstrategie mehr für diese Patienten.
Und das würde ja dann auch für den Bereich der Lungenerkrankungen zutreffen. Neue Ansätze gibt es allerdings viele in der Lungenforschung. Unter anderem soll eine dreidimensionale Lungenpathophysiologie jetzt greifen. Was ist darunter zu verstehen?
Wir an unserem Institut entwickeln im Moment Modelle, die tatsächlich mit humanem Material arbeiten. Dafür verwenden wir zum Beispiel Lungen von Patienten, denen ein Tumor entnommen wurde, und nun diese Lungen als lebendes Lungengewebe weiter verarbeiten und dann für Testung neuer Pharmaka verwenden. Und das Besondere ist, dass dieses lebende Gewebe auch mit Infektionserregern infiziert werden kann und wir damit dann ein humanes System haben, in dem wir direkt die Wirksamkeit der neuen Substanzen testen können.
Würde das dann die Zeit zwischen einem Forschungsergebnis der präklinischen Studie und dem Einsatz beim betroffenen erkrankten Patienten verkürzen können?
Also wir denken, dass es die Zeit möglicherweise nicht direkt verkürzen kann, aber es kann die Sicherheit der Vorhersage verbessern. Das heißt, wir können früher vorhersagen, ob ein Medikament im Menschen wirklich wirksam ist und nicht toxisch ist. Und damit ist die Investition für die Pharmafirma oder für das Biotech-Unternehmen wesentlich sicherer und vorhersagbarer.
Ein großes Problem bleibt die unheilbare Raucherlunge, mit der immer mehr Patienten ins Krankenhaus kommen, also die chronisch obstruktive Erkrankung. So heißt es in der Fachsprache, mit dem Kürzel COPD. Seit 2011 nahm die Zahl der Betroffenen hier in Schleswig-Holstein um 32, in Hamburg sogar um 20% zu. Wir hörten vorher in einem Schwerpunkt der Sendung den Beitrag über Narrow Spectrum Kinase Inhibitors, kurz NSKI, ein neuer Wirkstoff, der sich noch in der präklinischen Phase befindet. Was können denn solche Stoffe in Zukunft beim Menschen leisten? Kann man COPD vielleicht doch eindämmen?
Also aus meiner Sicht ist der wirksamste Schutz vor COPD eine Vermeidung von Rauchen oder eine Verminderung des Rauchens, weil wenigstens in Mitteleuropa ein Großteil der COPD-Fälle tatsächlich durch Zigarettenkonsum entsteht. Das Problem ist, dass die Krankheit oft über Jahrzehnte entsteht und wenn die Lunge einmal wirklich grundlegend geschädigt ist, es unglaublich schwierig ist, diesen Schaden wieder rückgängig zu machen. Deswegen können solche Medikamente in der Regel den Krankheitsverlauf verlangsamen, aber eine komplette Heilung ist fast ausgeschlossen.
Eine Heilung der zerstörten Zellen ist kaum möglich und die Kosten sind auch sehr hoch bei diesen Tumorblockern.
Genau, also die Kosten sind sehr hoch, die Nebenwirkungen sind sehr hoch und wie gesagt, in Mitteleuropa kann man eine COPD wesentlich dadurch vermeiden, dass man eben nicht raucht. In Städten mit sehr hoher Luftverschmutzung, wie zum Beispiel in China, sieht die Situation durchaus auch anders aus.
Wie steht es denn mit der Immuntherapie bei Lungenkrebs? Bisher ist ja dort die Erkenntnis aus der Therapie, dass nur etwa bei der Hälfte der Patienten eine Eindämmung des Krebses gelingt.
Ich glaube, das ist ein riesengroßer Erfolg, den wir hier haben, weil davor hatten wir gar keine Therapieoptionen. Noch sind die genauen Mechanismen, warum ein Tumor entsteht und auf welche Medikamente er tatsächlich anspringt, nicht komplett klar. Aber wir sehen im Moment eine Revolution tatsächlich der Therapiemöglichkeiten und die Kombination auch von verschiedenen dieser Immunblocker oder Immunmodulatoren wird uns tatsächlich noch sehr viel weitere Erfolge bringen.
Weltweit steigt die Luftverschmutzung durch Stickoxide, Feinstaub und Ozon. Sie haben das schon am Beispiel Chinas erwähnt. Lungenkrebs kann auch durch Umweltgifte wie Asbest oder Passivrauchen ausgelöst werden. Dazu kommen auch genetische Veranlagungen, also Dispositionen. Was haben denn die Vorträge und Diskussionen auf Ihrem 17. Seminar gebracht? Mit welchen Therapien wird der Wettlauf gegen die Zeit geführt bei der schnell steigenden Zahl der global Betroffenen?
Wie Sie schon erwähnt haben, ist es wichtig zu erkennen, dass Therapien nur bei bestimmten Patienten funktionieren. Das heißt, ein wesentlicher Punkt ist die individualisierte Diagnose von Tumoren, den Mechanismen, die dahinter liegen. Und zum Beispiel Professor Klein von unserer Arbeitsgruppe in Regensburg hat tatsächlich verschiedene Methoden entwickelt, wie man einzelne Zellen aus dem Blut der betroffenen Patienten isolieren und analysieren kann. Und das kann dann zu einer individualisierten Therapieoption führen.
Soweit Professor Armin Braun, Bereichsleiter Präklinische Pharmakologie am Fraunhofer Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin, ITEM, in Hannover. Und damit endet unser Schwerpunkt. Die Musik in der Sendung kommt heute von Rhiannon Giddens. Die CD mit dem Titel Freedom Highway erschien bei Nonesuch.
Young man was a good man, always went to school. Young man was a good man, never played the fool. Young man was a good man, never had no drama. Young man was a good man, always took care of his mama. Young man was a good man, hanging with his boys. Young man
Wenn Sie schon mal nachts Ihren Blick Richtung Sternhimmel geworfen haben und das womöglich noch abseits der Lichter der Großstadt in einer klaren, mondlosen Nacht, dann waren Sie vielleicht auch beeindruckt von dem, was sich da hoch über unseren Köpfen abspielt. Sterne über Sterne, an jeder Punkt so groß, so hell und so heiß wie die Sonne, nur eben viel weiter entfernt. Alle Sterne am Firmament sind Teil der Milchstraße, unserer kosmischen Heimat, also der Galaxie, in der wir leben. Doch die Milchstraße ist nur eine von vielen, genauer gesagt eine, und nun halten Sie sich fest, eine von insgesamt 1 Billion Galaxien im Weltall. Und da wir gerade bei Zahlen sind, die uns schwindelig werden lassen, ein Team Göttinger Astrophysiker hat nun ein paar neue Galaxien entdeckt, die 13 Milliarden Jahre alt und damit auch 13 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. Guido Meyer berichtet über die entfernten Verwandten der Milchstraße.
Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt?
Wir sehen am Nachthimmel maximal 6000 Sterne, aber unsere Galaxie besteht aus 100 Milliarden Sternen und das ist eine Galaxie. Das sind praktisch Inseln. Wir haben unsere Milchstraße und die anderen Galaxien sind auch Inseln. Die sind bloß wesentlich weiter weg. Eine Galaxie besteht praktisch auch so wie die Milchstraße, typischerweise auch aus 10 bis 100 Milliarden Sternen.
Wolfram Kolatschny ist Astrophysiker an der Georg-August-Universität Göttingen und er lässt sich weder von solchen Zahlen beeindrucken, noch von den Ausmaßen des Weltalls.
Es fängt praktisch an mit der Frage, die ich mir mal als Kind gestellt hatte. wenn man irgendwo in eine Richtung immer weiter schaut, wie weit kann man gehen oder wie weit kann man gucken?
Um diese Frage zu beantworten, hat das Göttinger Astrophysiker-Team eine Apparatur erfunden, MUSE.
MUSE wird es ausgesprochen, aber geschrieben als MUSE. Und das steht als Abkürzung für Multi-Unit Spectroscopic Explorer. Und in dem Namen steckt das ganze Programm schon drin. Insgesamt 24 Spektrographen wurden dort zusammengebaut und auch zusammengeschaltet, also optisch miteinander gekoppelt. Und das machte eben eine riesige Maschine aus. Also die größte Maschine, die derzeit am Very Large Teleskop der ESO in Chile betrieben wird.
Auch Astrophysiker Harald Niklas wollte herausfinden, was passiert, wenn man ein Teleskop auf eine dunkle Stelle des Weltraumes richtet. Wie weit wird das Fernrohr gucken können? MUSE sollte dem Teleskop der Europäischen Südsternwarte in Chile dabei helfen. Das Instrument ist so groß und so schwer wie ein 7-Tonnen-LKW und auch entsprechend leistungsfähig. Die 24 Spektrographen von MUSE haben das Licht gesplittet, das von der Linse des Teleskops eingefangen wurde.
Und so haben die Astronomen sich ein Feld ausgesucht, wo sie praktisch so tief oder so weit in den Weltraum hineinschauen können, wie irgendwie möglich, dass wir in das Alter des Universums zurückschauen und möglichst nah an den Zeitpunkt rankommen, wo dieses Universum entstanden ist.
Wolfram Kolatschny erklärt, je weiter Astronomen ins All hinausschauen, desto weiter zurück blicken sie in die Vergangenheit. In diesem Fall reichte der Blick ins Dunkle 13 Milliarden Jahre weit. Dort, wo bislang nur Schwärze am Himmel war, entdeckten die Göttinger Forscher 72 neue Galaxien, die nie zuvor beobachtet wurden. Ein Blick von der Erde 13 Milliarden Lichtjahre zurück, bis kurz vor den Urknall, so Harald Niklas.
Das muss man sich etwa so vorstellen, wie die Glaziologen, die ja in der Antarktis dann auch ihre Bohrungen machen und dann die Kerne aus dem 3 Kilometer tiefen Eisschild herausnehmen und dann in ihren Schichten zerlegen und dann festlegen können, ja, das war ein Vulkanausbruch vor so und so viel tausend Jahren. Und so ähnlich muss man sich auch vorstellen, dass wir also einen riesigen Bohrkern durch das Universum getrieben haben mit dieser Aufnahme. Und wir gucken uns jetzt die einzelnen Schichten an und jede Schicht steht für eine andere Zeit, eine andere Epoche im Universum.
Die Auswertung der Spektrallinien zeigt das Alter der entsprechenden Galaxie, ihre Farbe und ihre chemische Zusammensetzung. So ließ sich das Alter auf 13 Milliarden Jahre genau bestimmen, erklärt Martin Ochmann, ebenfalls vom Institut für Astrophysik der Uni Göttingen.
Das Licht dieser Galaxien mag zwar diese 13 Milliarden Jahre unterwegs gewesen sein, aber das bedeutet natürlich, dass wir sie zu einem Zeitpunkt beobachten, zu dem sie selbst sehr jung gewesen sind. Und das ist natürlich für Astrophysiker unglaublich interessant, denn das kann uns Aufschluss darüber liefern, was überhaupt im frühen Entwicklungsstadium von Galaxien passiert.
Diese Galaxien sind alt, weil sie kurz nach dem Urknall entstanden sind. Ihr Licht verrät uns aber, wie sie aussahen, kurz nachdem sie sich gebildet hatten. Wir sehen die Galaxien also in einem noch jungen Stadium.
Was für Prozesse finden dort statt? Welche Wechselwirkungen zwischen Galaxien finden dort statt? Wie sieht überhaupt die Zusammensetzung solcher Galaxien aus? Wie entstehen dort überhaupt Sterne? Woher kommt diese Materie, die da einfließt? Oder mit welchen Galaxien verschmelzen sie und wie verschmelzen sie? Wie überhaupt funktioniert diese Strukturbildung von Galaxien? Und wenn man natürlich sehr weit in die Vergangenheit guckt und man sieht diese sehr, sehr dunklen Galaxien, dann ist das natürlich schon etwas, was sehr viel Information enthält.
4 Jahre lang hat das Göttinger Astrophysiker-Team Daten vom dunklen Sternenhimmel gesammelt. Nun geht es an die Auswertung und damit möglicherweise auch um die Ausgangsfrage, wie viel Sternlein denn nun eigentlich stehen.
Guido Meyer über sehr alte Galaxien.
Mama, dear Mama, look in yonder tree. See that pretty little sparrow looking back at me. She can soar above the clouds, way up in the sky. She can fly away from here. Why can't I? Daughter, dear daughter, I'll tell you something true. Remember Granny Liza? Well, every night she flew. They tried to keep her down.
Das gemeinsame Mittagessen im Kreise der Familie. Nicht alle Kinder lieben das Essen am Familientisch, während viele Eltern darin einen wichtigen Beitrag zum Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Familie sehen. Und gemeinsam eingenommene Familienmahlzeiten fördern auch eine gute Ernährung der Kinder. Das scheint zumindest eine sogenannte Metastudie zu belegen, an denen Forscher des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung maßgeblich beteiligt waren. 57 aktuelle internationale Studien mit weltweit über 200.000 Probanden wurden unter die Lupe genommen und verglichen. Michael Kurt über den Zusammenhang zwischen gemeinsam eingenommenen Mahlzeiten und gesundem Essen.
Studienergebnisse aus den USA, Europa, Asien und Südamerika kommen im Schnitt zum gleichen Ergebnis. Je häufiger die Familie gemeinsam am Tisch sitzt und zusammen isst, umso gesünder ernähren sich die Kinder. Mehr Obst und Gemüse, weniger Snacks und dadurch auch ein besserer Body-Mass-Index, also ein optimales Verhältnis von Körpergröße zu Körpergewicht. Doch wie häufig essen wir eigentlich noch gemeinsam? Ist das Treffen am Mittags- oder Abendtisch nicht eher zur Seltenheit geworden?
Das ist häufig der Eindruck, der auch vermittelt wird, dass Familienmahlzeiten etwas ist, was ausstirbt, auch bei uns. Es gibt Studien, die zeigen auch tatsächlich, dass es einen Rückgang gibt seit den 50er Jahren. Allerdings gibt es keine eindeutigen Befunde, zum Beispiel, dass wir einen weiteren Rückgang haben in den letzten 10 oder 15 Jahren.
Das wird von Mattea Dallacker, die am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin zum Schwerpunkt Essverhalten und Gesundheit forscht, begrüßt, da mit dem gemeinsamen Essen die Ernährung der Kinder positiv beeinflusst werden kann. Trotz Kitas und Ganztagsschulen nimmt in Deutschland zumindest die Mehrheit der jüngeren Kinder ihr Mittagessen noch zu Hause ein. Und das ist ernährungsphysiologisch betrachtet genau richtig. Ralf Hertwig, Direktor am Max-Planck-Institut.
Was wir gezeigt haben, ist, dass die Häufigkeit des Familienessens positiv zusammenhängt mit den Ernährungsgewohnheiten und mit der Gesundheit des Essens. Wenn Leute daheim essen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir auch das Essen, was wir konsumieren, selbst zubereiten. Und das bedeutet, dass es in der Regel gesünder ist als das Essen, was industriell produziert wird und außerhalb der Familie konsumiert wird.
Wenn allerdings regelmäßig für gemeinsame Mittagessen Fastfood aus dem Schnellimbiss an der Straßenecke auf den Tisch geschüttet wird, verpufft natürlich dieser Effekt. Die Eltern haben dabei eine wichtige Vorbildfunktion. Wenn sie die Qualität des Essens hochhalten, wissen das auch die Kinder zu schätzen. Aber es kann auch anders herumlaufen, wenn Kinder in der heimischen Küche vegetarisches oder sogar veganes Essen einfordern und damit die Eltern unter Druck setzen. Hier zeigt sich auch der positive Einfluss der Schule.
Nämlich, dass Kinder dieses Wissen auch mit in die Familie tragen und Konventionen und Gewohnheiten, Routinen in Frage stellen, finde ich eigentlich ganz wunderbar.
Gemeinsames Essen ist jedoch mehr als nur die reine Zuführung gesunder Lebensmittel, so Mattea Dallacker.
Kinder können durch Tischgespräche, durch aktive Einbindung der Kinder in die Mahlzeitvorbereitung viel über Ernährung lernen, über Essenszubereitung. Studien zeigen zum Beispiel, dass wenn Eltern viel Gemüse essen, dass die Kinder dann auch viel Gemüse essen.
Und dieser Effekt tritt unabhängig vom sozialen Status, vom Einkommen der Eltern auf. Je häufiger zusammen gegessen wird, umso besser für die gesunde Ernährung. Die Formel, je geringer das Einkommen, umso mehr Kalorien, geht nicht auf, solange die Familie am gemeinsamen Mittagstisch sitzt. Doch das ist leichter gesagt als getan.
Da gibt es vor allem Studien in den USA, die zeigen, dass Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status seltener gemeinsam essen. Der mögliche Grund ist vor allem, dass es einfach in dem Bereich mehr Alleinerziehende und arbeitende Mütter gibt und deswegen seltener ein gemeinsames Essen zustande kommt.
Ist das gemeinsame Essen nicht die Regel, können ersatzweise eingenommene Snacks, Süßigkeiten oder Softdrinks schnell zu Übergewicht führen. Doch welche Elemente des gemeinsamen Essens sind es insbesondere, die positiven Einfluss haben? Die Qualität der Nahrungsmittel? Die Zubereitung? Die Vorbildfunktion? Fördert gemeinsames Essen wirklich die gesunde Ernährung oder essen einfach gesund lebende Familien nur häufiger gemeinsam? Spielt vielleicht auch das Zusammensitzen selbst eine wichtige Rolle? Zumindest hat gemeinsames Essen eine wichtige soziale Funktion, was eine aktuelle Studie der AOK zu bestätigen scheint.
Da wurden Familien gefragt, wann sie die schönsten Familienmomente haben. Und da war die häufigste Antwort während gemeinsamer Mahlzeiten. Also über 80% der Familien haben das angegeben.
Auch die emotionale Atmosphäre am Essenstisch kann für einen guten Body-Mass-Index verantwortlich sein. Diskussionen mit harten Bandagen oder gar Streit am Tisch haben, so Hertwig, negative Auswirkungen auf die Ernährungsgesundheit der Kinder.
In anderen Worten, der Ratschlag wäre der, wenn es denn schwierige Themen gibt, die zu Streit führen, dann vielleicht die nicht gerade beim Familienessen besprechen.
Zu häufige Problemgespräche beim Essen schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, oft schwer auf den Magen. Tendenziell halten die Berliner Forscher jedoch die positiven Eigenschaften des gemeinsamen Essens für entscheidend, wenn es um die gesunde Ernährung der Kinder geht. Sie möchten im Rahmen zukünftiger Studien die entscheidenden Elemente herausarbeiten, die positiven Einfluss auf die Ernährung haben, auch um sie auf andere Situationen übertragen zu können. Auf das kollektive Essen in der Kantine zum Beispiel oder das Essen in Schule bzw. Kindergarten. Denn Hertwig möchte nicht unbedingt als Befürworter traditioneller Familienmuster wie dem häuslichen Scheinglück am Familientisch verstanden werden.
In unseren Augen ist die Schlussfolgerung nicht, jetzt eine rückwärtsgewandte Familienpolitik zu betreiben, nach dem Motto, die Mutter bitte zurück an den Herd und Familienessen kochen.
Und das gemeinsame Essen ist zwar nicht der entscheidende Faktor, um Übergewicht bei Kindern zu verhindern, aber nach Auswertung der Studienergebnisse doch ein wesentliches Element.
Soweit der Bericht von Michael Kurt.
Aus der Wissenschaft.
Nach einer Auswertung des Magazins Times Higher Education THA hat Rostock die schönste Universität Deutschlands. Danach belegt die 1419 gegründete Universität der Hansestadt den 4. Platz unter den 10 schönsten Unis in Europa. Hervorgehoben wird insbesondere das Hauptgebäude mit dem Zoologischen Institut im Stadtzentrum. Zusammen mit der großen Wiese und dem Brunnen davor sei der Universitätsplatz ein perfekter Ort für Studierende und Besucher. Zudem seien viele Gebäude im gotischen Stil errichtet und zwischen ihnen verliefen schöne Baumalleen und Parkanlagen. Auch der Hafen und die Ostseestrände führten dazu, dass immer mehr Studierende an die Uni kämen, die die einzige deutsche Einrichtung unter den Top 10 ist. Die Plätze 1 bis 3 gingen an Bologna in Italien, Salamanca in Spanien und Coimbra in Portugal. Biologen der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und des Senckenberg-Biodiversität- und Klimaforschungszentrums haben festgestellt, dass Ameisen ihre Wachsschicht sehr schnell an Klimaveränderungen anpassen können. Die Wachsschicht überzieht ihre Körperoberfläche und schützt sie vor dem Austrocknen. Sie ist zugleich das wichtigste Kommunikationsmittel, um sich innerhalb einer Art, aber auch zwischen den Arten zu verständigen. Das Profil einer Ameisenart kann aus bis zu 150 verschiedenen Kohlenwasserstoffen bestehen. Es ist so speziell, dass sogar zwischen nahe verwandten Arten große Unterschiede möglich sind. Ameisen leben in der Regel 1 bis 3 Jahre. Dass es ihnen gelingt, ihre Überlebenschance deutlich zu verbessern, ist für die Wissenschaftler eine kleine Sensation. Nun soll als nächstes untersucht werden, wie sich die chemische Anpassung in physikalischer Hinsicht auswirkt. Ungeklärt ist noch, was die Veränderung des Profils für die Kommunikationssignale bedeutet, die von dem Duft der Kohlenwasserstoffe ausgehen. Bahnfahren wird durch den Einsatz von Assistenzsystemen für Lokführer und Triebfahrzeugführer günstiger und noch umweltfreundlicher. Das ist das Ergebnis der von der Allianz pro Schiene vorgestellten und von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Studie. Im Güter- und Personenverkehr auf der Schiene lassen sich mit Fahrerassistenzsystemen bis zu 15% des Energieverbrauchs einsparen. Das entspricht rund 3% der Gesamtkosten. Die Einführung von Energieeffizienzassistenzsystemen rechnet sich für die Bahnunternehmen bereits nach 2 bis 4 Jahren, da ab diesem Zeitpunkt die realisierten Einsparungen größer sind als die Anschaffungs- und Einführungskosten. Auch der Kunde profitiert, da das System den Lokführer über verspätete und eventuell abzuwartende Anschlusszüge informiert.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Andreas Sperling.
Was for my
my loving man was cornered by the boss's man. She turned her head and got struck down. They buried her in the cold ground. Come, love, come, the road lies low. The way is long and hard, I know. Come, love, come, the road lies free. I'll wait for you in Tennessee.
Ausgefragt ist ein neues Logo-Element, das wir Ihnen einmal im Monat anstelle der Durchblicke anbieten. Jan Tuschinski hat Professor Michael Suda, Forstwirt und Inhaber des Lehrstuhls für Wald- und Umweltpolitik an der LMU München, getroffen. Er forscht zu Meinungsbildungsprozessen im Umfeld des Waldes, zur Soziologie von Waldbesitzern und zur Wahrnehmung von Naturgefahren.
Ausgefragt. 180 Sekunden mit
Michael Suda.
Beruf?
Ich würde sagen Hochschullehrer mit Herz und Humor.
Ihr Spezialgebiet?
Mein Spezialgebiet ist Umweltpolitik, empirische Sozialforschung und ich beschäftige mich viel mit Menschen und ihrem Verhältnis zu Wald und Natur.
Wie erklären Sie einem 11-jährigen Kind, woran Sie gerade forschen?
Ich nehme es mit in den Wald, frage es, was es im Umfeld sieht und beobachtet und sage dann, und jetzt stell dir mal vor, was würde dein Freund dazu sagen?
Warum hat die Welt auf Ihre Forschung gewartet?
Das erzeugt in mir immer das Bild von zwei Personen, die am Bahnhof sitzen und auf Godot warten. Ich glaube, die Welt hat auf nichts gewartet. Sondern wenn, dann hat die Welt von mir was vorgesetzt bekommen, aber gewartet haben die auf nichts.
Was war der größte Irrtum, dem Sie in Ihrem Beruf aufgesessen sind?
Mein größter Irrtum war, dass man mit Ernst versucht, Menschen von irgendetwas zu überzeugen. Dass man sich hinter einer Fassade der Wissenschaft versteckt und dass man da in einer Rolle gefangen ist. Das würde ich sagen, das war mein größter Irrtum, dass man diese Rolle spielen muss. Es geht aber auch anders.
Waren Sie gut in der Schule?
Es hatte Höhen und Tiefen und am Ende ging es eher bergauf.
Was hätten Sie noch werden wollen?
Ja, das habe ich viel überlegt. Wahrscheinlich wäre ich dann Förster geworden.
Könnte Ihre Dissertation Gesprächsthema auf einer Party sein?
Ich würde sagen, in dem Moment, wo die Badewanne überläuft, weil jemand das Bier kalt gestellt hat und die Wohnung unter Wasser steht, könnte durchaus das ein oder andere aus meiner Dissertation eine Rolle spielen.
Bei welchem Fachbegriff versprechen Sie sich immer?
Wenn ich auf Englisch Strategie sage, sage ich immer Strategy.
Wann haben Sie die besten Einfälle?
Wenn ich mich mit meiner Frau am Frühstückstisch unterhalte, beziehungsweise auch manchmal am Abend oder wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin.
Was macht Sie bei Ihrer Arbeit glücklich?
Wenn ich das Gefühl habe, mit jemand anders auf einer gleichen Ebene zu schwingen und diese gemeinsame Auseinandersetzung mit einem Thema ausgesprochen harmonisch oder auch manchmal ganz konfrontativ ist. Also diese Auseinandersetzung um Erkenntnis über Welt aus unterschiedlichen Perspektiven.
Was machen Sie morgens als erstes, wenn Sie ins Büro kommen?
Ich sage guten Morgen und hole mir einen Kaffee.
Was war Ihr größter beruflicher Erfolg?
Das kann ich selber überhaupt nicht einordnen. Da müssen Sie meine Umgebung fragen. Ich würde sagen, der größte berufliche Erfolg, wenn Sie mich fragen, ist, dass es mir gelingt, Studierende für das zu begeistern, was ich in der Lehre mache. Und da würde ich sagen, der größte berufliche Erfolg war der erste Lehrpreis, den ich in meinem Leben gekriegt habe.
Welche Frage hat Ihnen noch nie jemand zu Ihrer Forschung gestellt, die Sie aber gerne mal beantworten würden?
Und diese Frage haben Sie gerade gestellt, da bin ich völlig überfragt.
Ausgefragt. Wie tickt die Wissenschaft? Von der Nordsee bis zum Bodensee. Eine Kooperation von BR, NDR, SWR und WDR.
Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Alle Einzelbeiträge und die gesamte Sendung finden Sie als Podcast zum Download im Internet unter ndr.de/logo oder mit der NDR Radio App. Die Musik in der Sendung kam von Rhiannon Giddens. Die CD mit dem Titel Freedom Highway erschien bei Nonesuch. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis nächste Woche.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.